Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la...
Deje hablar.
No, es que ustedes le faltan el respeto a la gente.
No, señor.
Ustedes le faltan el respeto a la
gente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
Das ist Javier Milei. Er tritt auf mit einer Motorsäge. In Lederjacke, mit wilden Haaren und mit Rockmusik. Oder vor einem riesigen Bildschirm, auf dem das Video von einer Atombombe läuft. Aber dieser Mann ist kein Rockstar, sondern er hat gute Chancen, der nächste Präsident in Argentinien zu werden.
Die Motorsäge steht für seinen Vorschlag, den Staat so weit wie möglich zu beschneiden. Er will öffentliche Ausgaben kürzen, die Zentralbank schließen, den US-Dollar als offizielle Währung einführen und den argentinischen Peso abschaffen.
An diesem Sonntag müssen sich die Argentinier und Argentinierinnen entscheiden. Zwischen dem amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa, der auch Präsident werden will, und eben diesem Mann, Javier Milei. Argentinien steckt wieder einmal in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Wirtschaft stagniert seit Jahren. Die Inflation liegt mit über 140% so hoch wie seit der Hyperinflation vor 30 Jahren nicht mehr. 4 von 10 ArgentinierInnen leben heute unterhalb der Armutsgrenze. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann wird das ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Massa und Milei.
Javier Milei hat sich als Outsider inszeniert, als Rebell gegen das politische Establishment. Er hat sich noch weiter rechts von den etablierten Parteien positioniert und ist schon in den Vorwahlen auf 30% der Stimmen gekommen. So einen Bruch in der politischen Landschaft gab es bisher noch nicht in den 40 Jahren seit dem Ende der Diktatur in Argentinien.
Was das für die Gesellschaft bedeutet, kann man sich in etwa so vorstellen, als wenn in den USA ein Kandidat hervorkommt, der sich absichtlich weder an die Republikaner bindet, noch an die Demokraten und sich noch weiter rechts positioniert, keine politische Basis hat und trotzdem auf Anhieb auf 30% der Stimmen kommt. Seine Anhänger sehen in Milei die Hoffnung auf Wohlstand in Argentinien, dass Milei Argentinien nach über 20 Jahren Inflation endlich aus dieser Inflation rausholt. Seine KritikerInnen sehen in ihm eine Gefahr für die Demokratie in Argentinien. Was ist dran? Wir schauen in dieser Folge auf Milei, darauf, warum er eigentlich so erfolgreich ist, auch wenn er von beiden Seiten, also von seinen Befürwortern, aber auch von seinen Kritikern, immer wieder als Loco bezeichnet wird, also als verrückt. Damit herzlich willkommen zur 9. Folge Mehr als Mate. Am anderen Ende dieser Leitung sitzt Sophia Boddenberg und ich bin Lisa Pausch. Hi, hey ho, hallo, hi.
Hello. Hola, hallo. Wir sind ja wieder fleißig am Mate trinken in unserer neuen Mate-Folge.
Und die Mate-Preise werden wahrscheinlich auch wieder steigen in Argentinien nach den Wahlen. Das ist zumindest die Erwartung. Die Leute sagen, se va a ir a la mierda el dólar. Der Dollar wird, wie man sagt ja immer, der wird in die Scheiße steigen. Also man, sagt man das in Chile auch?
Ja, auch se va a la mierda, ja.
Ja, genau. Nee, ist tatsächlich so. Also wer kann, kauft sich die Winterjacke oder die Sommerschuhe oder was auch immer. Vorräte jetzt vor den Wahlen. Aber springen wir mal direkt in Emilias Wohnzimmer. Emilia ist meine Nachbarin. Sie ist Ende 30 und wohnt mit ihren beiden Töchtern in einer Dreizimmerwohnung. Emilia sagt, und das ist das Erste, was mir auffällt, als ich mit ihr spreche, sie ist vor allem müde von der Politik, von den ganzen Wahlkampagnen. Es gab ziemlich viele Fake News jetzt auch von beiden Seiten, auch mit KI gemachte Fake News oder Plakate, nicht unbedingt nur Fake News. Und davor schon Berichte von Korruption.
Estamos tan agobiados con estas campañas, con todo lo que se habla, que la verdad que es mejor hablar de los pajaritos y del buen whisky que nos estamos tomando en ese momento que hablar de política.
Emilia sagt, sie versucht eigentlich ein Parallelleben zu führen. Mit Familie und FreundInnen spricht sie nicht über Politik und auch nicht über Wirtschaft, weil solche Diskussionen nur laut werden. Sie will mit ihren FreundInnen lieber über Vögel sprechen oder zum Beispiel guten Whisky als über die wirtschaftliche Misere. Denn die Nachrichten hören sich nicht nur jetzt, sondern auch schon länger immer wieder so an. Emilia gehört zu dem, was lange die abgesicherte breite Mittelschicht in Argentinien war. Also sie verdient ganz gut im argentinischen Vergleich. Sie arbeitet in der Verwaltung einer privaten Krankenversicherung. Und sie sagt, sie möchte lieber gut leben und im Hier und Jetzt, als zu sparen. Und sie möchte mit ihren Kindern, mit ihren Töchtern auch mal ins Kino gehen, auswärts essen, ihnen Reitstunden finanzieren, Rollschuh fahren oder auch Nachhilfestunden. Eine von beiden hat nämlich Legasthenie. Und sie schickt ihre beiden Kinder auf die Privatschule. 30% der Kinder gehen in Argentinien auf Privatschulen und das ist immer wieder das Argument. Deshalb, weil sie dort weniger Schultage durch Streiks verlieren. Streiks werden tendenziell häufiger, je schneller die Inflation voranschreitet, weil die Gewerkschaften natürlich dann wieder zu Streiks aufrufen. Auch verständlich. Wir sitzen jetzt an ihrem Esstisch und Emilia gießt aus einer alten Ginflasche Wasser ein. Emilia erzählt, sie hat lange überlegt, ob sie wirklich Milei wählen soll. Sie hat sich dann im Endeffekt aber doch dafür entschieden, sagt sie. Und sie sagt mir auch, warum. Emilia sagt, dass sie eigentlich nie strikt für eine Partei war, aber ja und politisch auch nicht besonders interessiert. Dass sie aber immer tendenziell eher die Mitte-Rechts-Koalition gewählt hat, also ein politisches Lager, das dafür steht, eher die Steuern für Unternehmen zu senken, eher zu sparen zum Beispiel und die Sozialprogramme zu kürzen. Für Milei, sagt sie, hat sie sich entschieden, nicht weil sie glaubt, dass es mit ihm besser wird, sondern weil die etablierten Parteien immer wieder die gleichen sind und immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen sind. Emilia glaubt nicht daran, dass sie die Inflation in den Griff kriegen, weil sie es ja schon die letzten 5, 10, 20 Jahre nicht geschafft haben. Und auch dieses Argument gibt es immer und überall von Menschen, die Milei wählen. Milei bekommt quer durch die Gesellschaft gerade Stimmen aus beiden politischen Lagern, aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, von Menschen, die ganz geringe Einkommen haben, aber auch von Menschen, die der Oberschicht angehören.
Ja, und die beiden traditionellen politischen Lager, das waren in den letzten 20 Jahren einmal die Mitte-Rechts-Koalition unter Mauricio Macri, die 4 Jahre lang regiert hat und unter anderem im Jahr 2018 Rekordschulden beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen hat. Und 16 Jahre lang hat die peronistische Mitte-Links-Koalition regiert, die auch jetzt noch im Amt ist und für die Sergio Massa, Mileis Gegenkandidat, jetzt noch Wirtschaftsminister ist.
Und Peronismus, ich versuche es mal kurz zu erklären, in Argentinien lassen sich die politischen Parteien immer wieder nicht so einfach in links und rechts einordnen, wie zum Beispiel wie wir das in Deutschland machen, sondern in peronistisch oder antiperonistisch. Der Peronismus ist eine politische Bewegung, die sich auf Juan Domingo Perón beruft, der erst General einer Militärregierung war und dann aber für die Rechte der ArbeiterInnen eingestanden ist und 1946 Präsident einer demokratischen Regierung wurde. Er und vor allem seine Frau Evita Perón sind auch heute noch sehr beliebt bei einem Teil der Bevölkerung. Von ihr, also von Evita, stammt der Satz, da wo es ein Bedürfnis gibt, entsteht ein Recht. Evita Perón ist so eine Art Engelsfigur geworden für eben diesen Teil der Bevölkerung, die sich auch immer noch auf sie beruft. Und wenn ihr sie kennt, dann wahrscheinlich aus einem Film. Der ihr Leben nachzeichnet. Peronistische Regierungen hatten seitdem immer wieder unterschiedliche politische Ausrichtungen, hatten aber auf jeden Fall gemeinsam, dass sie sich auf Perón berufen haben. Es gab zum Beispiel auch eine neoliberale Privatisierungswelle unter dem peronistischen Präsidenten Carlos Menem in den 90er Jahren, an der sich jetzt auch Milei orientiert. Aber grundsätzlich, seit dem Staatsbankrott 2001, stehen die peronistischen Regierungen für einen starken Sozialstaat. Aber auch, und das ist der Vorwurf von der Gegenseite, auch immer wieder für Klientelpolitik und Finanzierung über die Notenpresse. Sergio Massa gilt in dem Lager als Konservativer. Er ist seit einer internen Regierungskrise Wirtschaftsminister, seit also knapp 1,5 Jahren. In dem Zeitraum ist die Inflation von über 70 auf 140% gestiegen, hat sich also verdoppelt. Wenn Sergio Massa gewählt wird, dann, weil die Leute Milei verhindern wollen, nicht weil sie unbedingt darauf vertrauen, dass jemand wie er die Inflation jetzt wirklich in den Griff bekommt.
Ja, und Milei will halt den US-Dollar als Währung einführen und denkt, dass damit alle Probleme gelöst werden, oder zumindest sagt er das, und das aber eigentlich ziemlich unrealistisch.
Also zum einen hat Argentinien gerade gar nicht genügend Dollars, um den Dollar plötzlich einzuführen, also die Pesos zum aktuellen Wert in Dollars umzuwechseln. Aber was mit einer Dollarisierung passiert, und das kritisieren auch liberale ÖkonomInnen in Argentinien, ist, dass damit wichtige Instrumente zur Regulierung der Wirtschaft aus der Hand gegeben werden würden, weil sie natürlich dann von der Fed in den USA abhängen würden, also von der Zentralbank in den USA. Emilia glaubt auch nicht, dass es mit Milei plötzlich besser wird, sagt sie. Sie sagt, Milei könnte lediglich wirken wie ein Einschlag oder wie ein Erdbeben in dieser politisch verfahrenen Landschaft in Argentinien, aus dem man sich danach, und das sagt sie so wörtlich, wie ein Phönix aus der Asche erheben kann.
Das ist ja schon eine ziemlich krasse Ansage. Was meint sie denn damit?
Das haben wir eben auch schon ein bisschen gesagt, also dass es diese Müdigkeit gibt von beiden politischen Lagern, weil eigentlich alle Erwartungen enttäuscht wurden, sowohl von der wirtschaftlich konservativen rechten Seite als auch von der linken Seite oder linkstendierten Seite. Das heißt, Emilia sagt, es geht ihr vor allem um Wandel. Und vor einer noch tieferen Wirtschaftskrise, sagt sie, hat sie erstmal keine Angst, denn daran hätten sich die ArgentinierInnen sowieso schon gewöhnt. Emilias Familie hat schon vor 20 Jahren, beim Staatsbankrott 2001, ziemlich viele Ersparnisse verloren. Damals hat ihr Vater auch das Haus verkauft der Familie und die Autos. Also sie hat quasi schon diese Erinnerung an eine Wirtschaftskrise und sagt, naja, eigentlich kann es jetzt auch nicht mehr schlechter werden. Deswegen setze ich erstmal auf Milei, sagt sie. Als Grund für die Krise sieht Emilia größtenteils die Korruption. Sie sagt, wir wählen den Verrücktesten, weil wir wissen, dass er noch nicht geklaut hat, weil er noch ein relativ unbeschriebenes politisches Blatt Papier ist, sagen wir mal. Das ist auch der Unterschied zu Trump und Bolsonaro. Also Milei kommt quasi tatsächlich von außerhalb der Politik und ist erst in den letzten 2 Jahren kometartig aufgestiegen.
Ja, und nach dem Korruptionsindex von Transparency International liegt Argentinien zwar auf Platz 94 gemeinsam mit Brasilien, weit hinter Chile auf Platz 27, was mich ein bisschen gewundert hat, dass Chile so weit oben liegt auf dem Korruptionsindex, aber weit vor Paraguay und Mexiko, und das sind Länder, in denen die Inflation geringer oder so ähnlich hoch ist wie derzeit in Deutschland. Das heißt, so groß ist die Korruption eigentlich gar nicht in Argentinien, also zumindest lässt sich die Inflation nicht nur mit der Korruption erklären, sonst müssten ja alle Länder vor Argentinien auch eine hohe Inflation haben.
Ein Punkt ist das Staatsdefizit. Ein Punkt, sage ich, einer von mehreren, also darüber streiten sich die Wirtschaftsschulen. Das Staatsdefizit wird in Argentinien immer wieder über die Zentralbank ausgeglichen, die, wenn die Regierung das anordnet, Geld druckt. Also ein klassischer Inflationstreiber, aber gerade heterodoxe ÖkonomInnen sagen, das ist nicht der einzige. Aber Javier Milei ist ja ein klassischer Ökonom, ein Libertärer, und er verspricht, die Inflation kann man dadurch beenden, indem man die Zentralbank abschafft. Er sagt auch immer wieder, indem man sie in die Luft jagt. Hier zum Beispiel 2019. Jetzt nicht mehr, er sagt jetzt immer, man soll sie nur schließen. Damals, 2019, stand Argentinien wieder vor den Präsidentschaftswahlen, und schon damals schlägt er vor, den US-Dollar einzuführen und den Peso abzuschaffen. Der Vorschlag wird damals immer wieder belächelt. Javier Milei tingelt ja damals schon durch Talkshows. Er kündigt schon damals an, also vor 4 Jahren, sobald die Hyperinflation erstmal explodiert, werden die Leute schon den Liberalismus wählen.
Ese día, cuando la gente tome conciencia de ello, seguramente haremos un cambio hacia el liberalismo.
Also er sagt damals schon, der Peso ist nicht mal so viel wert wie Exkremente. Steuern sind für ihn Diebstahl. Der Staat, Zitat, krimineller als die Mafia und alle Politiker Diebe. Ich habe vor Jahren schon gehört, wie junge Leute gesagt haben, sie haben keine Lust mehr auf Politik, sie sind apolitisch, aber wenn ihnen mal jemand glaubhaft verkauft, dass er die Inflation beenden kann, dann werden sie ihn wählen. Erstmal egal, was er sonst so vorschlägt. Das ist natürlich grundsätzlich ein bisschen gefährlich, dachte ich immer. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Vorschlag von so weit rechts kommt. Aber es klingt für viele jetzt eben erstmal logisch. Der Dollar ist erstmal stabiler als der Peso. Das heißt, die Lage könnte sich entspannen. So, das ist die Hoffnung.
Verschiedene WirtschaftswissenschaftlerInnen sind sich da auch längst nicht einig drüber in der Frage, woher die Inflation kommt. Libertäre Ökonomen wie Milei schieben sie immer auf die hohen Staatsausgaben und sagen, dass Inflation ein monetäres Problem ist. Das heißt, dass die mit der hohen Geldmenge zu tun hat, die im Umlauf ist. Also Geld, das die Zentralbank in Umlauf bringt. Und wenn man diese Ansicht verfolgt, dann klingt es natürlich logisch zu sagen, hey, wir schaffen jetzt einfach die Zentralbank ab, dann wird kein Geld mehr gedruckt und schaffen auch noch die Währung ab, dann ist das Inflationsproblem behoben. Das ist natürlich ein populistischer Move von ihm, weil er eine einfache Lösung für ein extrem komplexes Problem bietet. Und er nutzt es natürlich auch politisch voll aus, dass die Menschen unter der Inflation leiden und wollen, dass sie aufhört. Aber die Realität ist leider nicht so einfach und es gibt eben auch andere Meinungen unter heterodoxen Ökonomen zum Beispiel, die sagen, dass Inflation ein strukturelles Problem ist, das auch zum Beispiel mit dem Defizit an Devisen zu tun hat. Wir hören jetzt mal einen Ton von Juan Manuel Telechea, der in Argentinien zu Makroökonomie forscht.
Básicamente la idea sería que el gobierno tiene un déficit fiscal, que ese déficit fiscal.
Er sieht das Hauptproblem gar nicht im Staatsdefizit, also er leugnet das auch nicht, aber er sagt, ein wichtiger Punkt ist, dass Argentinien Dollars fehlen. Nicht nur für den Import braucht es Dollar in Argentinien, sondern auch, weil Unternehmen und Privatpersonen aufgrund der Inflation in den Dollar fliehen, also in Dollar sparen. Die ArgentinierInnen haben insgesamt Bargeld, Wertpapiere, Anlagen über geschätzte 260 Milliarden in Dollar, also alles außerhalb Argentiniens bzw. außerhalb des Systems, unter Kopfkissen, in Schrankecken oder auf irgendwelchen anderen Konten. Das heißt, die Nachfrage nach dem Dollar ist immer hoch in Argentinien. Wenn der Staat alle seine Dollar frei verkaufen würde, dann hätte er irgendwann keine mehr. Beziehungsweise würden seine Reserven würden sehr schnell immer weniger werden. Deswegen kann man als Privatperson zum Beispiel auch maximal derzeit 200 Dollar pro Monat kaufen und auch nur, wenn man ganz bestimmte Bedingungen erfüllt. Emilia, die wir eben schon gehört haben, konnte das auch bisher in den letzten Monaten, kann es aber gerade nicht mehr und glaubt, dass es daran liegt, dass die Regierung vor den Wahlen jetzt nochmal versucht, die Dollars in der Bank zu halten. Und weil dieser Dollarverkauf so beschränkt ist, gibt es einen blühenden Schwarzmarkt für Dollars und der Wechselkurs dort richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Und er ist natürlich deutlich höher als der offizielle, gerade so ungefähr fast dreimal so hoch. Aber an diesem Preis auf dem Schwarzmarkt orientieren sich Unternehmen. Das heißt, wenn der steigt, dann steigen in der Folge auch die Preise. Man muss sich das so vorstellen, wenn man in Argentinien den Fernseher anmacht, dann sieht man den Wetterbericht oder die Wetteransage und in einem kleinen Kästchen daneben den Wert des Dollar pro Tag. Das heißt, die Leute stehen auf, gerade in so unsicheren Zeiten wie den Wahlen und gucken erstmal, wie hoch steht der Dollar auf dem Schwarzmarkt heute.
Telechea sagt, ein weiteres Problem ist die Politik, weil sie die Inflation eigentlich über die Finanzpolitik kontrollieren müsste oder die Geldpolitik in die Hände einer unabhängigen Zentralbank geben müsste. Die Regierungen der unterschiedlichen politischen Lager müssten also unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist, einen geraden Kurs verfolgen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Aber das passiert nicht.
Weil die beiden politischen Lager eben unterschiedliche Ansichten darüber haben, wer schuld ist an der Inflation und sich die Schuld immer auch gegenseitig in die Schuhe schieben. Man hört alles von, die Unternehmen sind schuld, weil sie die Preise absichtlich hochsetzen und Gewinne machen wollen und spekulieren, oder der Internationale Währungsfonds ist schuld, oder die Politiker, die Geld drucken.
Ja, und zu der Frage, warum es Inflation gibt, da müssten wir eigentlich nochmal eine eigene Folge zu machen. Beziehungsweise hat Lisa schon eine Folge zu Inflation gemacht, nämlich für den Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online. Und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge.
Also, zurück zu Milei. Wir sind im Jahr 2019, da haben wir ihn eben gehört. Und da tingelt er schon seit ein paar Jahren durch Talkshows. Hier zum Beispiel 2015. Da sagt er, als Ökonom bin ich noch nicht bekannt, aber als Rockstar.
Y no sé famoso como economista, pero sí como rockstar.
In den 90er Jahren war er mal Gitarrist in einer Rolling Stones Coverband, also so richtig bekannt war er da auch nicht. Aber er macht sich diese Ästhetik zu nutzen, dieses Rockstar-Ding mit Lederjacke. Sein Logo wird auch später ein brüllender Löwenkopf. Und auf allen seinen Wahlkampfauftritten läuft einfach immer der argentinische Nationalrock, der sowas wie die identitätsstiftende Musik in Argentinien ist. Seine Videos gehen viral auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Er gilt als schlagfertig, als direkt, als jemand, der Ahnung von Wirtschaft hat. Er wird auch immer wieder laut und aggressiv und silenced Leute, die ihn zum Beispiel kritisieren.
A la forma en la que usted
mira, no, mira, a ver,
como si acá no, esto es violento.
No, no,
yo tengo
bueno,
que hablar arriba de usted para intentar que me
aber diese ganze Mischung bringt auf jeden Fall Quote für so ein trockenes und sonst langweiliges Thema wie Wirtschaft.
No lo defendés desde un lugar afectivo. Te hago una pregunta.
Lo defiendo desde un lugar técnico.
Aunque vos tuvieras Milei arbeitet damals auch als Ökonom für Eduardo Eunikian. Der ist laut dem Forbes Magazin einer der 4 reichsten Argentinier und Präsident der Corporación América. Das ist eine Unternehmensgruppe, die viel Geld mit Flughäfen in Argentinien verdient und auch im Ausland mit Energie, Agrarindustrie und Infrastruktur. Diesem reichen Mann gehört auch ein Fernsehsender. Der Journalist Juan Luis González, der schon ganz lange zu Milei recherchiert und auch eine nicht autorisierte Biografie über ihn veröffentlicht hat, der schreibt in seinem Buch, dass dieser reiche Unternehmer auch das Recht dazu hat, die Fernsehprogramme mitzubestimmen und dass er außerdem Milei in die Talkshows bringt.
Milei trifft mit seinem Auftreten, mit seinen Beleidigungen, mit seinen Argumenten einen Nerv inmitten einer wirtschaftlichen Krise, schon damals und inmitten eines politischen Stillstands im konservativen politischen Lager und in einer Gesellschaft, die in dem Moment jemanden hören möchte, der eben alles kritisiert. Alle Parteien, den Staat, die Steuern. Und auch einen einfachen Schuldigen für das größte Problem der meisten Menschen hat, nämlich für die Inflation. Milei wird in diesen Jahren so ein bisschen zum Meme, also zu einem wütenden Meme auf den Staat. Und es zeigt sich auch in diesen Talkshows. Die ModeratorInnen lachen zum Beispiel, als sie an seinem Geburtstag vor 5 Jahren eine dreidimensionale Pappfigur in der Form der Zentralbank an die Decke hängen. Und Milei dann einen Stock in die Hand geben, ihm die Augen verbinden und sagen, das war doch mal dein Traum, hau jetzt mal richtig drauf. Und er schlägt so richtig fest auf diese Papierfigur und schreit dann immer dabei, für immer Schluss mit der Inflation. Zerhaut quasi so richtig aggressiv diese Papierfigur. Und die Leute lachen.
Milei tritt auch immer wieder mit seinen Hunden auf und die hat er nach US-amerikanischen Ökonomen benannt. Das sind englische Mastiffs, so kräftige Hunde mit einer faltigen Schnauze. Und später ist dann auch noch herausgekommen, durch den Journalisten, der die nicht autorisierte Biografie geschrieben hat, dass Milei die Hunde alle geklont hat.
Nach seinem ersten Hund, nach Conan, und Juan Luis González schreibt auch, dass Milei versucht, über ein Medium, über einen, in so einem spirituellen Prozess in Kontakt zu treten mit dem Hund und immer wieder noch Botschaften von ihm empfängt. Das sind Geschichten, die erst später bekannt werden. Ja, in dem Moment tritt er auf mit den Hunden und er stellt sie vor.
Los de que tiene Guido, el rosa.
El rosa es Milton por Milton Friedman.
Ay, Milton. Mira, lindo, Milton.
Der eine heißt Milton wegen Milton Friedman. Der andere beziehungsweise zwei andere heißen Robert und Lucas nach Robert Lucas. Und der vierte, Murray, nach Murray Rothbard, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts den Begriff des Anarchokapitalismus geprägt. Also die Idee, dass es überhaupt keinen Staat braucht und jeder von Natur aus das Recht auf Privateigentum hat. Und das so das höchste Gut ist, das man beschützen muss. Milei bezeichnet ihn als Idol, also Murray Rothbard, und beruft sich sonst auf die österreichische Schule der Nationalökonomie, die vor allem an den freien Markt glaubt und an möglichst wenig staatlichen Einfluss.
Ja, und die österreichische ökonomische Theorie, also Friedrich Hayek und auch der US-amerikanische Ökonom Milton Friedman, die sind übrigens auch in Chile sehr bekannt und waren sehr einflussreich, weil nämlich Diktator Pinochet die Wirtschaft nach diesen Lehren umgebaut hat während der Diktatur. Dafür hat er die sogenannten Chicago Boys eingestellt als Minister, die bei Milton Friedman in Chicago Ökonomie studiert haben. Und dadurch wurde dann zum Beispiel das Rentensystem privatisiert, Bildungs- und Gesundheitssystem, staatliche Regulierungen wurden abgeschafft und alles, was sogenannte Hindernisse für den freien Markt darstellt, also auch Arbeitsrechte wie Kündigungsschutz oder Preiskontrollen.
Und das ist ja in Chile bis heute immer noch größtenteils so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen blicken auch gerade viele nach Argentinien und sagen, warum, also die Leute, die das halt nicht so gut finden, dass alles privatisiert ist und vielleicht lieber eher sich dafür einsetzen, dass es in Chile ein starkes öffentliches Bildungs- und Gesundheitssystem geben sollte und ein staatliches Rentensystem. Die gucken nach Argentinien und sagen, nein, warum macht ihr das? Warum wollt ihr denn euer öffentliches Sozialsystem abbauen und Milei wählen?
Und das ist auch von Leuten, die Milei wählen, so das größte Argument ist doch, sich nochmal zu überlegen, diese Angst, dass Bildung und Gesundheit privatisiert werden. Milei hat früher immer wieder gesagt, Bildung und Gesundheit müssen privatisiert werden. Dann ist er aber immer wieder zurückgerudert und hat gesagt, nein, wir wollen ein Voucher-System einführen, dass quasi der Staat den Leuten Gutscheine gibt und die sie eben in öffentlichen Unis oder in privaten Unis einlösen können und es damit einen Wettbewerb gibt zwischen den Unis. Und wenn zum Beispiel die Leute nur noch auf die private Unis gehen, dann muss halt die staatliche schließen. Aber so nach dieser Marktlogik. Er sagt jetzt immer wieder, er betont, wir wollen es nicht privatisieren, aber wir haben dieses Voucher-System, das ja im Endeffekt auch zu einer Privatisierung führen könnte. Also zu einer kompletten Privatisierung, wenn eben die staatlichen Unis keine Gelder mehr haben. Sie haben halt keinen festen Haushalt mehr, keine festen Zuschüsse. Wie ist das denn in Chile mit dem Bildungssystem? Gibt es da diese Vouchers?
Also gibt es nicht direkt Vouchers, aber zumindest im Schulsystem gibt es auch öffentliche Schulen. Da geht aber nur ein ganz kleiner Teil der SchülerInnen hin. Dann gibt es noch subventionierte Privatschulen und Privatschulen. Weil nämlich die staatlichen Schulen, die öffentlichen Schulen, die sind kriegen keine Gelder vom Staat direkt, sondern nur von den Stadtverwaltungen, von den Municipalidades. Und deswegen haben die auch je nach Budget unterschiedliche Einnahmen. Zum Beispiel Schulen in armen Vierteln haben halt ganz schlechte Bedingungen und ganz wenig Schulmaterial, zahlen ganz niedrige Löhne an die Lehrer, da sind da Löcher in den Fenstern und so weiter. Und deswegen sagen halt viele Leute, ich schicke mein Kind lieber in die subventionierte Privatschule, da muss ich dann vielleicht umgerechnet 100 Euro im Monat bezahlen. Aber es sind bessere Bedingungen und das ist halt, glaube ich, das Problem an der Marktlogik. Also wenn man natürlich die öffentlichen Schulen so runterspart, dann entscheiden die Leute sich eher für die Privatschule, weil da die Bedingungen besser sind. Aber das ist halt eine private Schule, ist halt ein Privatunternehmen. Also in Chile haben die auch ganz lange, waren die profitorientiert, die Schulen. Also die konnten Profit machen mit der Bildung und den Gebühren. Obwohl sie auch noch vom Staat subventioniert werden. Das wurde dann aber irgendwann verboten nach den ganzen SchülerInnen-Protesten und Studierendenprotesten, weil die gesagt haben, das geht nicht, dass eine Bildungseinrichtung profitorientiert arbeitet. Aber trotzdem unterstehen die halt keiner direkten staatlichen Kontrolle. Und das hat auch zu einer großen sozialen Ungleichheit geführt, weil halt die Leute, die auch nicht diese 100 Euro an der subventionierten Privatschule bezahlen können, die gehen auf die öffentliche Schule und die haben dann halt auch je nach Viertel, in dem sie aufwachsen, unterschiedliche Ausgangsbedingungen und die haben dann geringere Chancen, an die Uni gehen zu können und so weiter. Und die Unis, die muss man alle bezahlen. Also auch die staatlichen Unis gibt es zwar auch, aber da gibt es auch Studiengebühren und die sind auch nicht gerade niedrig. Deswegen müssen sich viele verschulden, Kredite aufnehmen. Ja, also die Chancengleichheit verstärkt das auf jeden Fall nicht.
Und in Argentinien ist man eigentlich immer sehr stolz gewesen auf die öffentliche Uni. Wenn man da einen Abschluss hat, zum Beispiel in Medizin oder so, dann wird der besser angesehen als an einer privaten Uni. Milei sagt, dass die Wirtschaft unter anderem deswegen nicht wächst in Argentinien, weil es zu viele Regulierungen gibt auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ein Argument. Viele Menschen arbeiten in Argentinien schon informell, also unregistriert. Das heißt, sie haben keine Absicherung und zahlen oft auch keine Steuern. Aber für die, die eingetragen sind, gibt es in Argentinien einen Kündigungsschutz und auch Entschädigungen, wenn man gefeuert wird. Und Urlaubstage und so weiter. Also die Gewerkschaften haben traditionell eine relativ gute, mächtige Stellung in Argentinien und rufen eben auch immer wieder zu Streiks auf, um die Tarife nachzuverhandeln. Und das passiert natürlich immer öfter, je schneller die Inflation voranschreitet.
Milleis kometartiger Aufstieg beginnt etwa während der Pandemie.
Milley gibt damals dem Staat die Schuld an der Krise, weil er die Quarantäne durchgesetzt hat. Also die Quarantäne in Argentinien war mit über 5 Monaten eine der längsten, wenn nicht sogar die längste der Welt. Und sie hat besonders hart die getroffen, die eben informell arbeiten, also sowieso schon kaum Sicherheiten haben. Der argentinische Politikwissenschaftler José Natanzón schreibt, der Milleismus, also die politische Bewegung zu Milley, beginnt genau in dem Moment mit den Protesten gegen die Quarantäne.
Y la más profunda. Por lo tanto, digamos, o sea, el problema es la cuarentena, no es la pandemia.
Das gab es in Deutschland ja auch stark, diese Verschwörungsideologien im Zusammenhang mit der Pandemie, oder?
Ja, aber das ist nicht vergleichbar. Also Milley leugnet das Virus auch nicht. Und auch in Argentinien wird das Virus viel weniger geleugnet als in Deutschland. Es geht da vor allem um das Recht auf Freiheit und um das Recht, arbeiten gehen zu können, weil sie zum Beispiel gar keinen festen Job haben. Bei festen Jobs war es so, in Pandemiezeiten, also bei offiziellen Jobs, da wurde ein Kündigungsverbot ausgesprochen. Man konnte also, weil man eine Firma hatte mit einer bestimmten Größe, die Leute einfach nicht mehr kündigen. Aber es gab nicht dieses ganze Abfangsystem wie in Deutschland mit Kurzarbeitergeld. Argentinien hatte gar keine Möglichkeit, sich noch mehr Geld zu leihen auf dem internationalen Geldmarkt. Also es gibt so einen allgemeinen Frust, den Milley schon damals kanalisiert, vor allem auch unter jungen Männern. Er ist laut, aggressiv und er ruft ständig: Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal.
Der argentinische Politikwissenschaftler José Natanzón schreibt, der Erfolg von Milley kommt von der Verzweiflung der Menschen, nicht zu wissen, woher der nächste Schlag kommen wird, und von der Angst vor der Inflation. Der Soziologe Ezequiel Ipart sagt zum Beispiel, dass nach der Staatspleite 2001 die Gesellschaft erstmal nach links gerückt ist. Es kam eine Regierung an die Macht, die gegen die Privatisierungen war und auch gegen den Sparkurs. Und in den ersten Jahren ging es dann auch wirtschaftlich aufwärts. Argentinien profitierte damals vom Sojaboom und von den hohen Rohstoffpreisen. Heute, sagt er, ist es aber genau andersrum. Die Lösung aus der Krise wird weiter rechts gesucht. Milley bekommt Zulauf aus allen sozialen Schichten, auch von jungen Leuten, die jetzt schon unter prekären Bedingungen arbeiten und ohne Absicherung, die das Gefühl haben, sie können eh nichts verlieren und die Diktatur selbst nicht miterlebt haben.
Milleys Partei La Libertad Avanza, also die Freiheit schreitet voran, gründet sich offiziell im Jahr 2021, also vor gut 2 Jahren. Und im gleichen Jahr schafft es Milley auch schon in den Kongress mit 2 weiteren Kandidatinnen. Eine Mehrheit hatte er da noch nicht, klar, mit 3 Personen. Er hätte sie aber jetzt auch nicht, wenn er Präsident werden würde. Denn wie in den USA gibt es in Argentinien die Zwischenwahlen. Aber er hat inzwischen die Unterstützung des konservativen Mitte-Rechts-Lagers für die Stichwahl. Und man könnte sagen, es ist eigentlich der erste Moment, in dem er sich verraten hat, in dem er nämlich diese Verbindung eingegangen ist mit einer etablierten politischen Partei, mit der und auch mit Macri und auch sich mit Patricia Bullrich, die 3. war bei dem ersten Wahlgang, versöhnt hat. Alles wieder super. Seine AnhängerInnen haben das ziemlich schlecht aufgefasst. Es kann natürlich passieren, dass er mit dieser Allianz dann doch seine radikalen Vorschläge so ein bisschen anpassen muss.
Milley möchte zwar den Staat nicht komplett abschaffen, aber er sagt, als Präsident ist er Minarquista, also er setzt sich für einen Nachtwächterstaat ein, der lediglich das Privateigentum schützt und sich um die öffentliche Sicherheit und die Ordnung kümmert, sich also an dem Prinzip des Laissez-faire orientiert, einem möglichst kleinen Staat, der den Markt frei laufen lässt. Er will zum Beispiel auch die Mehrheit der Ministerien schließen. Da gibt es auch ein Video dazu, wie dieses hier.
Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas.
Er schreit da raus und Indoktrinierung raus und reißt immer so Schilder von so einer Flipchart, die für die einzelnen Ministerien stehen.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte.
Und er will die Ministerien für Bildung, Arbeit, Sozialentwicklung und Gesundheit zu einem Ministerium für Humankapital verschmelzen.
Milley will auch Staatskonzerne privatisieren, nach dem Vorbild der Privatisierungswelle in den 90ern. Subventionen streichen für Strom, Gas, den öffentlichen Nahverkehr und auch die Sozialprogramme. Und ohne die dürfte die Armut wahrscheinlich noch weiter steigen. Er sagt auch immer wieder, dass er die Sozialprogramme kürzen will, aber erst, wenn es der Wirtschaft besser geht. Das ist natürlich keine genaue Angabe. Und überhaupt passiert es gerade vor den Wahlen immer wieder, dass Milley radikale Vorschläge macht und sie dann anschließend wieder relativiert. wie wir auch eben schon gesagt haben, mit der Privatisierung der Bildung und der Gesundheit.
Milei rechtfertigt diese Kürzungen mit dem Staatsdefizit, aber er will noch radikaler kürzen, als es zum Beispiel andere Wirtschaftsexpertinnen für notwendig halten, um ganze 15 Prozentpunkte. Das ist natürlich ziemlich viel in so einem Staat. 100 weltweit bekannte ÖkonomInnen haben vor den Wahlen einen offenen Brief geschrieben und vor Milei gewarnt. Da steht drin, der tiefe Wunsch nach wirtschaftlicher Stabilität in einem Land mit eben sich immer wieder wiederholenden Finanzkrisen, mit hoher Inflation, sei verständlich, doch würden vermeintlich einfache Lösungen kurzfristig wahrscheinlich mehr Schaden anrichten und langfristig den politischen Handlungsspielraum einschränken. Unterschrieben hat ihn auch der Franzose Thomas Piketty, ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausspreche, bekannt für seine Forschungen zur sozialer Ungleichheit, ne, das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert, oder auch die indische Entwicklungsökonomin Jayati Ghosh. Es gibt auch Vorschläge von Milei, die Emilia Sorgen machen. Emilia sagt, der Blick nach Brasilien und in die USA macht ihr schon Angst. Da hieß es ja auch erst, es kommt was Neues mit Trump oder mit Bolsonaro und das sei dann doch nicht so gut gewesen, sagt sie. Milei setzt sich zum Beispiel auch für das Recht zum Tragen von Waffen ein, nach sogenannten Background-Checks wie in den USA, aber trotzdem.
Und an Mileis Seite steht als Vizepräsidentin eine Frau, Victoria Villarroel, die aus einer Familie hochrangiger Militärs stammt und im Jahr 2023, also 40 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, die offiziellen Opferzahlen der Diktatur anzweifelt und auch die Verfolgung und Folter durch führende Generäle verharmlost. Und nicht nur der rechtsextreme brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro unterstützt Milei direkt und öffentlich.
Olá, prezado Javier Milei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum.
Sondern auch die spanische rechtsextreme Partei Vox. Ein Vertreter fährt zum Beispiel zum ersten Wahlgang nach Buenos Aires und dort ist an dem Tag auch Bolsonaros Sohn Eduardo.
Und wie auch Trump, wie auch Bolsonaro, leugnet Milei den Klimawandel. Die UN-Nachhaltigkeitsziele bezeichnet er als Kulturmarxismus, also mit einem politischen Kampfbegriff, den auch Trump und Bolsonaro benutzt haben. Und Milei ist der Meinung, dass der Markt das schon regeln wird mit dem Klimaschutz. Also auch die Frage, ob ein Unternehmen einen Fluss verschmutzen kann oder nicht. Milei möchte auch ein Gesetz ändern, das den Verkauf von Ländereien an AusländerInnen reguliert. Es ist also bisher nicht möglich, als ausländische Person, als ausländisches Unternehmen ein Landstück zu kaufen, das eine wichtige Wasserquelle hat. Das Gesetz möchte Milei jetzt abschaffen, ganz nach dem Motto, der Markt regelt das schon mit dem Wasser und mit dem Umweltschutz. Und der Markt könnte, und das ist sehr umstritten, das hat Milei immer wieder in Talkshows gesagt, der Markt könnte theoretisch auch zum Beispiel die Zuteilung von Organen regeln.
Und was sagt Emilia dazu?
Emilia schluckt es jetzt auch nicht einfach so. Sie findet das schon problematisch, sagt aber gleichzeitig, das ist Provokation, das ist Absicht, das ist Teil seiner Strategie. Emilia selbst sagt, wo gibt es denn schon Organhandel? Wie soll es überhaupt funktionieren? Der wird doch nie eine Mehrheit dafür bekommen, irgendwie Organhandel einzuführen. Das ist ja auch gar nicht Teil seines Wahlprogramms zum Beispiel. Und sie geht auch nicht davon aus, dass Milei jetzt sofort eine Mehrheit bekommt, dafür die Zentralbank abzuschaffen. Und auch den Klimawandel sagt, sie kann eigentlich niemand mehr leugnen. Wir leben ja hier in einer sehr trockenen, vom Klimawandel betroffenen Provinz. Und auch die Kandidaten, die Milei hier hat, sagen, der Staat, ich habe mit denen gesprochen, genau dazu, weil du kannst es hier einfach nicht mehr leugnen, der Staat müsste es regulieren. Das Thema mit dem Wasser, die Zuteilung von Wasser. Also es gibt da auch irgendwie interne Debatten. Aber ja, Milei ist natürlich die Repräsentationsfigur und er leugnet den Klimawandel und wir können nicht erwarten, dass er irgendwie gerade Klimaschutzpolitik betreibt. Für Emilia ist das Wichtigste, dass sie hofft, dass ihre Töchter mal ohne Inflation leben werden.
Es gibt auch viele Menschen in Argentinien, die Milei als Gefahr für die Demokratie betrachten und sich gegen ihn organisieren, um seine Wahl zu verhindern. Das sind zum Beispiel die Swifties, die Fans von Taylor Swift, die engagieren sich im Wahlkampf. Dazu hat auch unsere Kollegin Karin Naundorf eine Reportage für den Deutschlandfunk gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Und auch viele feministische Organisationen machen gezielte Aktionen gegen Milei. Dazu habe ich auch einen Text für die Wochenzeitung in der Schweiz geschrieben aus Buenos Aires. Den findet ihr auch in den Shownotes.
Wichtig zu wissen ist es, dass es in Argentinien eine sehr starke feministische Bewegung gibt. Also die ist so um 2015 entstanden, zunächst um gegen Frauenmorde zu protestieren, gegen Femizide, Ni Una Menos, sagt euch vielleicht was. Gleichzeitig gab es eine große Bewegung für die Legalisierung von Abtreibung. Die war auch erfolgreich. Es gibt ja hier inzwischen seit 2 Jahren ungefähr das Recht auf die legale Abtreibung. Dazu empfehlen wir euch auch unsere Folge Die Grüne Welle. Da schauen wir auf diese Thematik zurück. Und seit 2019 gibt es ein Ministerium für Frauen, Gender und Diversität. Das will Milei jetzt schließen, wie auch andere Ministerien. Argentinien gilt auch regional so ein bisschen als Vorreiter für die Rechte von Transpersonen zum Beispiel. Geschlechtsangleichungen, also auch Operationen, sind kostenlos. Und Argentinien hat vor 2 Jahren eine Transquote eingeführt an öffentlichen Einrichtungen und auch Behörden. Das war für viele Betroffene ein Riesenerfolg. Ich kenne auch Personen, die so an einen Job gekommen sind. Die Stellen wurden für die, die ich kenne, zusätzlich geschaffen. Und KritikerInnen sagen, dass der sowieso schon aufgeblähte Staatsapparat in einem so hochverschuldeten Land durch solche Maßnahmen nur noch größer wird. Das ist die Kritik und das ist auch die Argumentation von Milei, dass er sagt, das Ministerium macht doch eh nichts, wir kürzen das mal alles runter. Dazu habe ich auch in meinem Viertel mit einer Frau gesprochen, die hier Marianella genannt werden will. Sie ist 22 Jahre alt und arbeitet hier direkt um die Ecke in einem kleinen Tante-Emma-Laden.
Zum Beispiel, dass ich das Ministerium der Mujer, all diese Dinge, die sie dir sagt, sie spricht von Rechten, die sie dir sagt.
Marianella sagt, das Frauenministerium war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung im Kampf gegen Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt in Argentinien. Auch sie sagt, dass sie müde davon ist, immer die gleichen PolitikerInnen zu sehen, die viel versprechen und dann doch nichts ändern. Sie wählt Massa, weil sie sagt, sie will gegen Milei wählen, weil sie die Rechte, die sie schon erkämpft hat, sich nicht nehmen lassen will. Und dazu gehört für sie auch das Recht auf legale Abtreibung.
Marianella sagt auch, dass die Mehrheit der Leute in ihrem Alter, mit denen sie spricht, Milei wählen. Sie ließen sich oft schon mit einem oder zwei Argumenten überzeugen, sagt sie, wie zum Beispiel mit dem Dollar, und denken nicht so sehr an die Zukunft.
Ja, und generell richten sich viele von Mileis Vorhaben und Einstellungen gegen Errungenschaften der feministischen Bewegung. Das steht zwar nicht alles so in seinem Wahlprogramm direkt, aber er hat sich schon mehrfach öffentlich gegen die legale Abtreibung geäußert, gegen den integralen Sexualkundeunterricht und hat in Frage gestellt, dass es eine Gender Pay Gap gibt. Auch, dass er sich für das freie Tragen von Schusswaffen einsetzt, das macht jetzt nicht nur, aber auch vielen Frauen Sorgen. Einerseits, weil sie Angst haben, dass es mehr Amokläufe an Schulen gibt und sich eben um ihre Kinder sorgen. Und andererseits, weil die Schusswaffen natürlich auch für Femizide eingesetzt werden könnten.
Dass die Stichwahl am Sonntag vor allem auch mit den Stimmen von Frauen und queeren Personen entschieden wird. Das sagt auch die Politologin Valeria Brusco. Sie forscht zur politischen Subjektivität von Milei-WählerInnen. Mit ihr haben wir über Zoom gesprochen, weil sie gerade in London ist.
Y una explicación es el voto de las mujeres es un voto más cuidador.
Valeria Brusco sagt, dass die Daten zum Wahlverhalten der Frauen zeigen, dass sie eher nicht für jemanden stimmen, der alles umstürzen will, so wie Milei, weil sie wissen, dass das eben hohe Kosten hat, insbesondere für Frauen, die häufig Care-Arbeit leisten, also für ältere, Kinder oder Kranke sorgen. Deshalb stimmen Frauen eher gegen Milei. Es könnte auch sein, dass sie einen ungültigen Stimmzettel abgeben, weil sie nicht für Massa stimmen wollen, aber sie stimmen auf jeden Fall eher gegen Milei. Brusco erwähnt auch den Vorschlag einer Frau aus Mileis Partei, die gesagt hat, sie würde ein Gesetzesprojekt gut finden, das Männern erlaubt, sich von der Vaterschaft loszusprechen, um keinen Unterhalt zu bezahlen. Und das hat zu viel Empörung geführt in allen politischen Lagern unter Frauen, auch bei solchen, die sich normalerweise nicht politisch äußern, zum Beispiel Sängerinnen und Schauspielerinnen.
Auch, es hat auch für Kritik gesorgt unter liberalen Ökonomen. Also ich habe mit einem länger gesprochen, der gesagt hat, er unterstützt die Ideen, die politischen, die ökonomischen Ideen von Milei, aber er möchte keinen Präsidenten haben, der so auftritt wie Milei, und er wird auch ungültig wählen, absichtlich. Studien, an denen Valeria Brusco mitgearbeitet hat, zeigen, dass insbesondere Männer Milei unterstützen. Eine Umfrage der Universidad Nacional de Córdoba unter 10.000 Milei-WählerInnen zeigt, dass die Mehrheit, also 60% von ihnen, die feministischen Forderungen als zu exzessiv bezeichnen. Die Politologin hat auch eine Erklärung dafür.
La hipótesis es que ante un movimiento feminista tan fuerte, con una agenda tan predominante, una agenda predominante, no quiere decir que todo.
Den Studien von Brusco zufolge unterstützt nicht die gesamte Bevölkerung die feministischen Anliegen, nämlich nur zwischen 30% und 40% und nicht 80% zum Beispiel. Trotzdem ist die öffentliche Agenda des Feminismus sehr stark und das könnte vielleicht dazu geführt haben, dass Männer, insbesondere junge Männer, das Gefühl haben, keine Verbindung zum Feminismus zu finden. Gleichzeitig finden sie selbst auch kein Äquivalent, zu dem sie sich zugehörig fühlen, also eine politische Bewegung zum Beispiel. Brusco dachte, dass das vielleicht mal der Umweltschutz sein könnte, also ein positives Anliegen, für das sich junge Männer engagieren. Aber das zeigt sich nicht so in ihren Studien. Stattdessen habe sich eine Wut unter den Wählern entwickelt und ein Diskurs, der sich gegen jegliche staatliche Intervention richtet, sowohl beim Klima als auch bei Geschlechterungleichheit oder eben bei der Wirtschaft.
Die Wahl dürfte an diesem Sonntag die Antwort auf die Frage entscheiden, vor wem habe ich eigentlich mehr Angst? Vor einem Weiter-so von Sergio Massa, wie schon in den Jahren zuvor, und einer sehr wahrscheinlich weiter steigenden Inflation, oder vor einem Sprung ins Nichts, ins Unbekannte? Sergio Massa hat kurz vor den Wahlen nochmal ordentlich Geld in die Wirtschaft gepumpt, mit Sonderzahlungen für ArbeiterInnen und Rentnern zum Beispiel. Und er hat kurzfristig auch die Freibeträge für die Einkommenssteuer erhöht, wahrscheinlich um nochmal Stimmen aus dem konservativen Lager zu bekommen. Milei hat kurz vor den Wahlen nochmal versprochen, die Bildung und die Gesundheit nicht zu privatisieren. Und ist in dem Fall zumindest nochmal zurückgerudert, aber sicherlich auch, um Stimmen zu kriegen. Beide Kandidaten haben zuletzt Wahlkampf vor allem mit Angst gemacht. Mit Angstkampagnen. Milei mit der Angst vor der Hyperinflation und Massa mit der Angst vor einem radikalen Abbau des Sozialstaats. In den Werbevideos der beiden ging es zuletzt vor allem darum, wieso der andere gefährlich für das Land ist. Wie es weitergeht nach den Wahlen, das hört ihr dann auch hier wieder bei Mehr als Mathe. Und damit beenden wir diese Folge. Wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Ja, also es gibt sehr viele Aspekte, die in diese Präsidentschaftswahl mit hineinspielen. Wir wollten euch jetzt mal ein paar davon näher bringen. Auf jeden Fall ist es ein sehr historischer Moment für Argentinien. Und wenn ihr die Wahlen weiter verfolgen wollt, dann folgt auf jeden Fall Lisa auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie berichtet nämlich vor Ort. Und ja, das war es erstmal von uns, von Mehr als Mathe.
Mhm. Meldet euch gerne mit Fragen, mit Feedback per Instagram oder per Mail an mehralsmathe@posteo.net oder auch mit Themenideen. Habt ihr Wünsche, wünscht ihr euch mal, was wir auch mal machen wollten, mehr Literatur, mehr irgendwelche anderen Themen, egal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt bei diesem komplexen Thema.
Tschüss.
Tschüss.